Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute am Mittwoch, den 12. Februar 2020, in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm des Indonesischen Fox Leaders. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Koordinierungstreffen zur Reduzierung der Anzahl von Verkümmerung und Armut. Finanzministerin prüft Anreise für Hotels und Fluggesellschaften zur Förderung des Tourismus. Wegen des Corona-Ausbruchs in China sucht der Industrieminister nach neuen Exportmärkten der Industriewaren. Indonesien gehört nicht zu der Liste von 27 Ausländern in China, die von Corona infiziert sind. Hongkong evakuiert ein Gebäude wegen des Coronavirus. 109 US-Soldaten haben wegen der iranischen Angriffe eine Gehirnerschütterung erlitten. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin hat das Koordinierungstreffen der nationalen Teams zur Beschleunigung der Armutsbekämpfung TNP2K geleitet. Es wurden dabei die Bemühungen zur Reduzierung der Armutszahl auf 6,5% und die Zahl der 2 Kinder auf 14% im Jahr 2024 erörtert. Nach dem Treffen am Dienstag, den 11. Februar in Jakarta, beteiligte sich der Vizepräsident auch an der Unterzeichnung einiger Verträge zur Kooperation zwischen dem TNP2K-Team mit Privatseiten und Universitäten. Die Bemühungen und die Beschleunigung der Reduzierung von Verkümmerungen seien eine Priorität der Regierung. Derzeit liegt die nationale Präventionsrate bei 27,6%. Dies bedeutet eine Reduzierung der Ziffer 30,8% im Jahr 2018. Bei diesem Treffen waren der Koordinierungsminister für Menschenaufbau und Kultur PMK Muhajir Effendi und andere Koordinationsminister anwesend. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati brachte zum Ausdruck, dass die Regierung zurzeit Anreize für Tourismusindustrie wie Hotels oder Fluggesellschaften formuliere, um negative Auswirkungen der Ausbreitung von Coronavirus auf die nationale Wirtschaft abzuwehren. Das sagte Sri Mulyani nach der Plenarsitzung im Bogor Palace in West Java am Dienstag, dem 11. Februar. Sri Mulyani sagte dazu weiter, das Finanzministerium prüfe noch gemeinsam mit dem Verkehrsministerium und dem Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft die Anreise. Des Weiteren sagte der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, dass es in Indonesien drei Tourismusziele gebe, und zwar Bali, Bintan und Nord-Sulawesi, die stark vom Ausbruch des Coronavirus betroffen sind, weil die Regierung seit dem 5. Februar 2020 Flüge vom und zum chinesischen Festland sperrt. In der Tat besuchen 2 Millionen chinesische Touristen jedes Jahr Indonesien. Die indonesische Regierung wird nach neuen Märkten für den Export einheimischer Industrieprodukte suchen, nachdem der Ausbruch des Coronavirus in China noch nicht beendet ist. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte im Industriellen Training- und Bildungszentrum von Sud-Sulawesi am Montag in Makassar, dass China eines der größten Exportländer der indonesischen Industrieprodukte sei. Darüber hinaus kaufe das Land auch viele andere Exportprodukte aus Indonesien. In Bezug auf den Import von Waren aus China sagte Agus Kartasasmita, dass viele Rohstoffe, die von der Industrie in Indonesien benötigt werden, aus anderen Ländern, einschließlich China, importiert werden müssen. Angesichts der derzeitigen mittel- und langfristigen Situation Chinas muss die indonesische Regierung nun nach lokalen Rohstoffen suchen, um die Industrie im Inland zu fördern und nicht auf Import angewiesen zu sein. Indonesien gehört sicherlich nicht zur Liste der 27 Ausländer in China, die positiv vom Coronavirus infiziert sind. Dies sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, in einer schriftlichen Erklärung, die am Dienstagmorgen von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara erhalten wurde. Die indonesische Botschaft in Peking sagte, dass in der Provinz Hubei, als Ort des Beginns des Ausbruchs des tödlichen Virus, 7 indonesische Stadtbürger leben. Dem indonesischen Botschafter in China, Jauhari Oratmangun, zufolge gebe es in einigen Gebieten außer der Provinz Hubei etwa 1.800 indonesische Bürger und niemand sei durch den Coronavirus 2020 NCOV infiziert. Hongkong hat alle Bürger, die in einem der Gebäude in den New Territories im Xinjiang District leben, evakuiert. Dort lebten 2 Menschen, die mit dem neuen Coronavirus infiziert worden sind. Am Dienstag, den 11. Februar, teilte die zuständige Behörde mit, dass die beiden Personen auf 2 unterschiedlichen Etagen wohnten. Der Direktor des Gesundheitszentrums von Hongkong, Dr. Wong Ka-hing, sagte, dass die Regierung die Mutmaßung einer Verbreitung des Virus in der Umgebung des Gebäudes untersuchen werde. Hongkong hat 42 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO weist darauf hin, dass die Fälle außerhalb Chinas nur die Spitze des Eisbergs sein könnten, weil hinter der geringen Anzahl der entdeckten Fälle möglicherweise eine größere Verbreitung vorliege. Die Zahl der US-Truppenangehörigen, die eine Gehirnerschütterung wegen der iranischen Raketenangriffe im Irak Anfang Januar 2020 erlitten haben, ist von 64 auf 109 Menschen angestiegen. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums Pentagon hatten die Soldaten nach dem Angriff ein leichtes Trauma. Wie die Associated Press am Dienstag, den 12. Februar, berichtete, brachte das Pentagon zum Ausdruck, dass 76 der Soldaten, die eine Gehirnerschütterung bekamen, schon wieder im Dienst seien. 26 andere Soldaten erholen sich in Deutschland und den USA. 7 weitere Soldaten sind noch auf dem Weg nach Deutschland zur Behandlung und Untersuchung ihrer Gesundheit. Bei dem iranischen Raketenangriff am 8. Januar gab es 1.500 Soldaten auf dem Militärstützpunkt Ain al-Assad im Irak. Dieser militärische Schlag war eine Vergeltung wegen eines Drohnenangriffs, bei dem der iranische Militäroberbefehlshaber General Qasem Soleimani zuvor getötet wurde. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.900,47 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.009,24 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.654,50 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85 bis 90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Komentar atau dadas tema dari Filipinis Presiden Rodrigo Duterte cai feste haltung gegen di USA. Di Filipinis beciungan miden USA betreten eine neue Phase. Dieses indonesische Nachbarland hat seine Mitgliedschaft in Besuch Truppenvereinbarung dem Militärabkommen miden USA gestoppt. Die Entscheidung von Präsident Rodrigo Duterte, dass die Philippinen das VFA-Abkommen verlassen, wurde der Regierung der Vereinigten Staaten mitgeteilt. Der philippinische Außenminister Theodore Luxin hat bestätigt, dass der stellvertretende Missionleiter der US-Botschaft in Manila eine Mitteilung darüber aus dem VFA erhalten hat. Der Grund für die Beendigung der Mitgliedschaft Manilas im VFA-Abkommen war das Vergehen von Präsident Duterte, weil Washington sich weigerte, ein Visum für Ronald de la Rose zu beantragen, der ein politischer Verbündeter von Duterte ist. Das Militärabkommen der USA, VFA, trat seit 1998 in Kraft. Durch dieses Abkommen empfangen die Philippinen die Ankunft von Tausenden von Truppen der USA in den Philippinen, um ein Manöver und eine humanitäre Operation durchzuführen. Wie von der Nachrichtenagentur Associated Press zitiert wurde, erklärte die US-Botschaft in Manila die Notwendigkeit, sie sorgfältig zu prüfen. Die Vereinigten Staaten gaben über ihre Botschaft in Manila bekannt, dass die Entscheidung von Duterte erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben könnte, was bisher gut gelaufen ist. Aber aus Washington hat auch nicht erklärt, was der Grund für die Ablehnung des Visumantrags für Ronald de la Rosa ist, der eine enge Person von Präsident Duterte ist. Ronald de la Rosa ist ein ehemaliger Nationalpolizeichef, der jetzt Senator ist. Die Philippinen führen einen Krieg gegen die Drogenhändler. Aus diesem Grund vermuteten einige philippinische Beamten, dass seine Ablehnung des Visums mit dem Drogenkrieg verbunden ist, der von den Vereinigten Staaten kritisiert wurde. Washington hat bis zur Beendigung der Militärmitgliedschaft durch Duterte den Grund nicht erklärt. Washington erwägt jedoch sicherlich ernsthaft die Beendigung der Militärzusammenarbeit von Präsident Duterte, denn die Vereinigten Staaten ihre militärische Anwesenheit auf den Philippinen als Gegengewicht zur militärischen Stärke Chinas im Südchinesischen Meer betrachten. Die Vereinigten Staaten haben noch die Zeit in 180 Tagen, um auf Entscheidung von Präsident Duterte zu antworten. Der philippinische Präsident hat jedoch gezeigt, wer er mit den Vereinigten Staaten ist. Die Philippinen haben ihre feste Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten gezeigt. Das war der Kommentar.
Sekarang acara HDS hari ini dalam sejarah.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, Herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige Ereignisse fanden am 12. Februar statt. Wir beginnen mit dem 12. Februar 1912, wo die letzte Monarchie in China der Dynastie Qing beendete. Die Frustration der Eliten und des Volkes Chinas durch die Ablehnung der Dynastie Qing zur Reform und die Schwäche des Königreiches gegen das politische Manöver anderer Länder hat die Revolution gegen die Regierung des Königreiches hervorgerufen. Mit den Meinungen und Ideen von Dr. Sun Yat-sen wurde die Revolution mit dem Wunsch zur Abschaffung des Königreichssystems und zur Anwendung des Systems der Republik in China beendet. Schließlich dank der letzte Kaiser Qing, Kaiser Guangdong oder Puyi am 12. Februar 1913 durch die Revolution Qinghai ab. Ab 12. März wurde die Republik Chinas mit dem ersten Präsidenten Sun Yat-sen gegründet. Am 12. Februar 1946 beendete die Operation Deadlight. Die Operation war eine militärische Operation der britischen Royal Navy und der polnischen Marine zur Versenkung übergebener deutscher U-Boote nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht wurden bis Ende 1945 etwa 145 Fahrbreite deutsche U-Boote demunitioniert. Rund 40 Boote wurden von den Siegern übernommen, die übrigens 115 deutschen U-Boote wurden während der Operation Deadlight von britischen U-Booten in die Zielgebiete um Malinhead, Bloody Foreland und Torrey-Insel geschleppt und dort versenkt. Mehrere U-Boote gingen wegen schwerer See- oder gerissener Schleppstrossen bereits auf dem Weg verloren. Die Versenkungsaktion begann am Dienstag, 27. November 1945 und endete am 12. Februar 1946 um 10 Uhr mit der Versenkung von U-3514. Die Versenkungsorte der U-Boote sind ein beliebtes Ziel von Profittauchern und wurden bereits mehrfach betaucht. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 12. Februar 2002, wo die Sitzung Slobodan Milosevic im UN-Gericht des Kriegsverbrechens in Den Haag begann. Slobodan Milosevic war ein kommunistischer und später sozialistischer serbischer Politiker. Er war Parteivorsitzender des Bundes der Kommunistischen Serbiens, Präsident Serbien und Jugoslawiens. Von 1997 bis 2000 war er als Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien tätig. Besonders in seiner letzten Regierungszeit setzte sie das Staatsoberhaupt für die internationalistische Idee ein und vertrat die Interessen der Serben im ehemaligen Jugoslawien. Er erkannte den Autonomiestatus der Albaner ab, unterdrückte sie und ließ sie vertreiben. Im Zusammenhang mit dem Bosnisch-Kroatischen Krieg wurde Slobodan Milosevic unter anderem der Vorwurf der gewaltsamen Massendeportation, Masseninhaftierung und Völkermord gemacht. Der ehemalige Diktator wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und musste sich wegen dieser und weiterer Vorwürfe vor dem Internationalen Tribunal für Verbrechen im früheren Jugoslawien verantworten. Am 11. März 2010 begann Slobodan Milosevic einen Selbstmord im Gefängnis in Den Haag, den Niederlanden, im Alter von 64 Jahren. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören. Das war das Lied mit dem Titel Ingin Lekas Memelukmu Lagi oder Mochte Wieder Dich Umarmen, gelungen von The Massive. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Präsident Joko Widodo schlägt 5 vorrangige Tagesordnungspunkte der Partnerschaft Indonesiens und Australiens vor. Bei seinem Staatsbesuch in Australien hat der indonesische Präsident Joko Widodo am Montag, den 10. Februar, eine Rede vor den australischen Parlamentsabgeordneten in Canberra gehalten. Er begrüßte ein Jahrhundert der Partnerschaft der indonesischen Regierung mit Australien und machte 5 Vorschläge, sich verschiedenen globalen Herausforderungen zu stellen. Die erste Agenda besteht darin, weiterhin für die Werte der Demokratie, Menschenrechte, Toleranz und des Pluralismus zu kämpfen, sowie die Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, den Radikalismus und Terrorismus zu stoppen. Laut Joko Widodo sollten Indonesien und Australien als demokratische und plurale Länder zusammenarbeiten, um für diese Werte zu kämpfen und die Bedrohungen gegen die Zivilisationen der Welt zu verhindern. Die zweite Agenda ist die Stärkung des offenen, freien und gerechten Wirtschaftsprinzips gegen den Protektionismus. Freier Handel komme allen Seiten zugute. Aus diesem Grund begrüßt der optimistische Präsident das Abkommen über eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft zwischen Indonesien und Australien IACEPA. Die dritte vorgeschlagene Agenda sieht vor, dass Indonesien und Australien Anker für wirtschaftliche Entwicklung im pazifischen Gebiet werden sollten. Die Herausforderungen für Indonesien und das pazifische Gebiet seien nicht sehr unterschiedlich. Indonesien und Australien sollten echte Freunde für die pazifischen Länder werden, als Entwicklungspartner zusammenarbeiten, die Auswirkungen des Klimawandels kämpfen, die Armut und die soziale Kluft verringern. Dazu sollten Indonesien und Australien neue Wirtschaftswachstumszentren im pazifischen Gebiet schaffen. Der vierte Vorschlag ist die Zusammenarbeit in der Erhaltung der Umwelt, der nachhaltigen Entwicklung und der Waldaufforstung. Dieser vierte Vorschlag umfasst auch die Bekämpfung der Wald- und Landbrände, die Reduzierung der Kohleemissionen, die Entwicklung der erneuerbaren Energie und der Grüntechnologie. Neben diesen vier Tagesordnungspunkten soll es eine Jugendpartnerschaft zwischen Indonesien und Australien im Hinblick auf das Jahr 2050 geben. Präsident Joko Widodo schlug das Konzept der Aussiedlerwelle vor, die einen Trend der Nähe zwischen Indonesien und Australien zur jüngeren Generation darstellen und die Liebe junger Australier zu Indonesien und umgekehrt junger Indonesien zu Australien auslösen soll. Joko Widodo wird die Investition bei der jungen Generation, die Partnerschaft Indonesien und Australiens in Zukunft stärken. Die beiden Länder hätten bereits großes Kapital. Zurzeit gäbe es 160.000 Australier, die indonesisch lernten, und 21.000 Indonesier, die in Australien studierten. Joko Widodo ist der 12. Staatschef, der eine Rede vor dem australischen Parlament hielt. Das war unser Indonesien.
Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang mencabut kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Masih di sini untuk setia. Oh,
aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Das war das Lied mit dem Titel Setia oder Treu von Gloria Jessica. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Das Programm Wunderbares Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem heutigen Programm besuchen wir ein Reiseziel in der Provinz aus Nusa Tenggara. Die Megalith Era ist eine Periode der Zivilisation in der Welt. In Ostindonesien gibt es ein Dorf, das noch wie das Original aussieht. Das Dorf Pena in der Provinz Ostnusa Tenggara hat immer noch ein gut erhaltenes megalithisches Gesicht. Das Wort Pena stammt vom Namen des ersten indigenen Stammes, der sie in der Gegend niedergelassen hat. Aber es gibt so viele Geschichten über die Entstehung des antiken Dorfes, das schätzungsweise seit 1200 Jahren existiert hat. Das Dorf liegt am Fuße des Berges Ineri auf 2245 Meter Höhe, beziehungsweise im Dorf Tiwuriwo in Aimere und erstreckt sie von Norden nach Süden. Es ist berühmt für seine traditionellen Bena-Häuser und die Traditionen seiner Vorfahren. Dieses kleine Dorf, das von indigenen Stämmen der Region bewohnt wird, wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die terrassierte Grundstruktur ist auch ein Teil der Schönheit dieses Dorfes. Am Ende des Dorfes befindet sich oben auf der Treppe ein Pavillon, der für Gebetsaktivitäten genutzt werden kann. Seine Existenz am Fuße des Berges ist ein Merkmal der alten Gemeinde der Gebirgsanbeter als Ort der Götter. Den Bewohnern dieses Dorfes zufolge glauben sie an die Existenz von Yeta, dem Gott, der auf diesem Berg wohnt, der ihr Dorf schützt. Dieses Dorf besteht aus ungefähr 40 Häusern, die sich gegenseitig umgeben. Der Dorfkörper wächst der Länge nach von Norden nach Süden. Der Eingang zum Dorf ist nur von Norden, während das andere Ende im Süden bereits ein Gipfel sowie eine steile Felskante ist.
generell lebt die Bevölkerung von der Landwirtschaft. Neben Lebensmitteln aus Mais, Knollen und Bohnen wird auch Kaffee angebaut. Während die Frauen fleißiger weben, werden die Ergebnisse an Reisende verkauft oder in die Stadt Bajawa geschickt. Das Kampung Bena liegt etwa 19 Kilometer vom Zentrum von Bajawa, der Hauptstadt des Bezirks Ngada. Dies kann mit Landfahrzeugen erreicht werden. Auch wenn die Strecke relativ gut ist, müssen sie über gute fahrerische Fähigkeiten verfügen, um kurvenreiche Straßen sowie Auf- und Abfahrten zu bewältigen. Dieses Dorf wurde in das Touristenziel aufgenommen und ist mittlerweile ein regelmäßiger Abnehmer von Touristen aus Deutschland und Italien. In der Mitte des Dorfes oder Feldes gibt es mehrere Gebäude, die sie Baga und Ngadu nennen. Das Baga-Gebäude sieht aus wie ein kleines Häuschen ohne Bewohner, während Ngadu die Form eines einstöckigen Gebäudes hat und mit Fasern überdacht ist, um wie ein Unterschlupf auszusehen. Die Ngadu-Stangen werden normalerweise aus einer speziellen Holzart hergestellt und sind hart, da sie während einer traditionellen Party auch als Tieropferstange fungieren. Dieses Dorf wurde nie von technologischen Fortschritten berührt. Das Bena-Architekturgebäude ist nicht nur eine Wohnung, sondern hat eine Funktion und eine tiergreifende Bedeutung, die lokale Weisheit enthält und immer noch von Bedeutung ist, um von der heutigen Gesellschaft im Umgang mit umweltfreundlichen Umgebungen angewendet zu werden. Sie werden Frieden und Ruhe spüren, wenn Sie das Dorf Bena betreten. Abgesehen von den Fängen der Technik wurde ein Moment nicht richtig wehtun. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
hebat bagiku, tolong kamu campan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Das war das Lied mit dem Titel Bukti oder Beweis, vorgetragen von Virgoin. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen, in dem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Als Sie im Hotel sind, finden Sie möglicherweise Probleme. Dafür können Sie Ihre Beschwerden äußern. Sie sollten die Wörter rusak oder kaputt, tidak menyala, nicht eingestaltet und belum dirapikan oder noch nicht aufgeräumt wird. Hören wir uns die folgenden Beispiele für Beschwerden an. AC-nya tidak menyala. AC-nya tidak menyala, auf Deutsch. Die Klimaanlage ist nicht eingeschaltet. Remote-Televisinya rusak. Auf Deutsch, die Fernbedienung ist kaputt. Kamar saya belum dirapikan. Auf Deutsch, mein Zimmer ist noch nicht aufgeräumt. Saya tidak dapat menggunakan Internet. Auf Deutsch, ich kann das Internet nicht benutzen. Weitere Informationen. Im Gespräch zwischen Kevin und dem Hotelangestellten sagte der Hotelangestellte, dass er den Klempner oder Tukang Leding anrufen will. Im Kontext des Gesprächs is tukang leding der klemner eine person die gut darin is wasserrohr herzustellen und zu reparieren. Darüber hinaus wird das Wort tukang auch für die Leute verwendet, die Dinge verkaufen, wie tukang bakso oder Fleischbärchenverkäufer und tukang nasi goreng oder gebratener Reisverkäufer. Kulturecke. Wenn man in Indonesien an andere Person vorbeikommt, sagt normalerweise Permisi oder Entschuldigung. In einigen Gegenden hat sich jedoch nicht nur Permisi oder Entschuldigung, sondern auch gebeugt, wenn an einer älteren Person vorbeigegangen ist. Die Haltung den Körper zu beugen ist als eine der Formen des Respekts für ältere Personen angesehen. Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an. Das Gespräch wird nicht in Deutsch übersetzt.
Coba masuk ke kamar mandi, Mas.
Baik, Pak. Permisi.
Lihat, saluran airnya mampet.
Oh, rusak ya? Saya panggil tukang leding sekarang.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku sejauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin inilah takdir cinta. Thank you.
Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap. Masih berharap kau untukku.
Das war das Lied mit dem Titel Masih Berharap oder Hoffe noch, gesungen von Isyana Sarasvati. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, ein nächstes Lied kommt aus der Provinz Sulawesi mit dem Titel Wulele Sanggula. Das Lied Wulele Sanggula wurde von H.M. Sanib komponiert. Es ist ein typisches Lied von Tolaki, der größten ethnische Gruppe in Südost-Sulawesi, die in der Stadt Kendari und dem Kolaka Pecik lebt. Die Lyrik des Liedes Wulele Sanggula werden ebenfalls in der Tolaki-Sprache geschrieben. Das Lied erzählt von einer Fokfor über eine Fee, die von Himmel runterfliegt. Die Fee sieht sehr schön aus und wird von der Tolaki-Gesellschaft verherrlicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Lied Wulele Sanggula von Sarah und Nita. Gute Unterhaltung.
Hey!
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.